Wir sind am Römerbrief dran und wir möchten echt mit dem Römerbrief weitermachen. Der Römerbrief, haben wir schon manchmal gesagt, und gleich ist wichtig, ist für den grössten Teil der reformierten evangelikalen Welt die absolute theologische Grundlage. Was sind unsere Überzeugungen? Was glauben wir wirklich? Warum glauben wir, was wir glauben? Warum kommen wir auf die Idee, dass wir aus Gnade gerettet werden, nicht aus Werk? Warum kommen wir auf die Idee, dass wir ein Leben herrschen in unserem Leben, wenn wir wirklich mit Jesus Christus unterwegs sein. Und wie können wir praktisch miteinander richtig umgehen? Das ist jetzt wirklich der Abschnitt, wo wir drin sind, ab Kapitel 12, was darum geht, wie gehen wir zusammen vorwärts? Wie wäre die Idee, dass wir als Menschen, die den Herr kennen, miteinander umgehen oder auch mit den anderen umgehen? Wir haben es von Tim Obrigkeit gehabt, vorletztes Mal, wir haben es davon gehabt, dass wir mit der Liebe eigentlich alle Gebote erfüllen. Und heute kommen wir zu einem anderen interessanten Abschnitt. Römer 14. Überschrieben von den Schwachen und Starken im Glauben. Die Titel sind ja vorher nicht drin, das ist noch wichtig. Das ist einfach so, wie sie gefunden haben, dem könnte man einen Titel geben. Das ist schon nicht in jeder Übersetzung gleich. Darum tun wir das jetzt mal nicht speziell beachten. Aber es geht gleich ums Miteinander. Unter den Gläubigen, untereinander, die alle den Herrn kennen. Und gleich, das wissen wir offensichtlich nicht genau am gleichen Ort stehen. Ich werde mit euch lesen, Römer 14, 1 bis 12, und dann werden wir ein paar Gedanken darüber verlieren. Den Schwachen im Glauben nimmt an und streitet nicht über Meinungen. Der eine glaubt, er dürfe alles essen, der Schwache aber isst kein Fleisch. Wer isst, der verachtet den nicht, der nicht isst, und wer nicht isst, richtet den nicht, der isst, denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du einem fremden Knecht richtest? Er steht oder fällt seinem Herrn, er wird aber stehen bleiben, denn der Herr kann ihn aufrecht halten. Der eine hält einen Tag für höher als den anderen, der andere hält alle Tage für gleich. Ein jeder sei seiner Meinung gewiss. Wer auf den Tag achtet, der tut's im Blick auf den Herrn. Wer isst, der ist im Blick auf den Herrn, denn er dankt Gott. Wer nicht isst, der ist im Blick auf den Herrn nicht und dankt Gott auch. Denn unser keiner lebt sich selber, keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Werden alle von dem Richterstuhl Gottes gestellt werden? Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir sollen sich alle Knie beugen und alle Zungen sollen Gott bekennen. So wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Wir werden heute ein paar Gedanken zu dieser Thematik miteinander anschauen. Es ist eine sehr spannende Thematik und auch ganz eine tragische Thematik. Mir kommt gerade in den Sinn, warum dass sich Täufer in Neutäufer 1 und Neutäufer 2 aufgespalten haben. Wegen dem Schnauz. Ist eigentlich obertragisch. Die einen haben gesagt, man darf einen Schnauz haben, die anderen haben gesagt, man darf keinen Schnauz haben. Das ist einer der Streitpunkte, der dazu geführt hat, dass sich die zwei Gruppen wirklich noch gespalten haben. Klar haben sie dann noch andere Sachen gehabt, aber das war einer der Aufhänger. Streitet nicht über Meinungen. Heieiei, ist der Schnauz jetzt heilsnotwendig oder nicht? Er ist es nicht. Und so schnell streiten wir über Meinungen. So schnell denken wir, ja, wir müssen es so oder so machen. Offensichtlich spielt es nicht so eine Rolle. Es gibt ein paar ganz grundlegende Sachen, wo die Bibel eindeutig ist und wo es klar ist, dass es richtig ist, wie man es machen muss und es falsch ist der andere Weg. Die Auflagen, die die Heiden bekommen haben, in der Apostelgeschichte 15 sind sehr minimal. Kein Götzendienst, kein Götzenopfer, keine Unzucht, kein Blut und kein ersticktes Fleisch. Das ist nicht so ein grosser Katalog. Alles andere, und jetzt kommen wir den Abschnitt, jetzt werden wir wirklich miteinander schauen, wie das aussieht, was Sache ist. Offensichtlich hat es zu Rom Stress gegeben wegen dem. Das ist ihm zu Ohren gekommen. Und einer von den Hauptstress war der, dass es Leute gab, die hier waren, schon länger, dann sind neu dazugekommen, aus diversesten Hintergründen. Und nachher hat man angefangen, diskutieren und argumentieren über gewisse Elemente. Und er schreibt hier interessanterweise, den Schwachen im Glauben nimmt an und streitet nicht über Meinungen. Also offensichtlich ist es Schwache und Starke im Glauben. Und die Starke soll die Schwachen annehmen. Ja, jetzt aber mal, wer ist der Starke und wer ist der Schwache? Ich wage zu behaupten, in den meisten Fällen kommen wir auf die Idee, dass wir zu den Starken gehören. Einmal, wenn wir schon länger unterwegs sind. Das muss jetzt nicht unbedingt zwingend so sein. Das ist mir ganz wichtig. Wir können nicht aufgrund vom Alter mit dem Herr davon ausgehen, dass einer, der schon 20 Jahre gläubig ist, stärker ist im Glauben, als er noch erst 3, 4, 5 Jahre gläubig ist. Da gibt es ganz grosse Unterschiede. Und kommt sehr, sehr stark darauf an, mit was für einer konsequenten Hingabe man wirklich unterwegs ist. Es gibt Leute, die sind unterwegs mit einem alten VW Käfer. Und die anderen sind unterwegs mit einem Porsche. Der mit einem Traktor. Der mit einem alten Colt. Der mit einem neuen Megane RS. Die Unterschiede sind riesig. Der Punkt ist der, sage ich jetzt so frech, wir sehen selber nicht unbedingt, mit was für einem Fahrzeug wir unterwegs sind. Wir denken meistens, wir sind schneller unterwegs, als wir sind. Das ist das, was ich weiss. Ausser die Leute sind wirklich sehr minderwertig, die denken sie sowieso permanent, die bleiben nur stehen. Ein gesundes Erkennen von der Geschwindigkeit kommt nur von aussen. Und ein gesundes Erkennen von der Stärke und der Schwäche vom Glauben kommt auch nur von aussen. Das ist mir ganz wichtig. Und dann habe ich für mich einen Kommentar geschrieben. Was ganz spannend ist, je länger jemand wirklich intensiv mit Gott unterwegs ist, desto weniger tendiert dazu, über sich selber lobend zu reden und zu sagen, ich habe schon viel verstanden. Der hat mich schon manchmal gehört reden. Ich weiss wirklich viel. Und gleich habe ich das Gefühl, ich weiss noch gar nichts. Es ist auch spannend. Sogar gewisse griechische Philosophen sind so weit gekommen, die gesagt haben, ich weiss, dass ich nicht weiss. Und die haben so absolut smartesten Leute gehört, die es überhaupt gibt. Und ich bin gerade am Lesen von Bücherserie zum Thema Gottes Generelle. Und wenn ich dann schaue, wie die Männer und Frauen dort mit dem Herrn unterwegs waren, dann sehe ich, da gibt es noch so viel Potenzial nach oben. Und vor diesem Hintergrund denke ich, ist es wirklich spannend, das zu beleuchten. Jetzt, ich merke, ich bleibe wirklich an dem Satz hängen, streitet nicht über Meinungen. Streitet nicht über Meinungen. Das ist ganz wichtig. Und ich habe das Gefühl, das ist nicht nur in der Church so, sondern das ist auch bereits in den Familien zum Teil so, hey, man kann Sachen unterschiedlich machen. Es ist einfach so ein Unterschied zwischen Kind und Eltern. Wir haben ein Erziehungsseminar angefangen, wir haben TLK jetzt letzte Woche. Die auch waren, sie wissen, was ich damit sagen will. Den anderen lasse ich es bewusst offen. Und gleich kann man Sachen unterschiedlich handhaben. Halten wir uns nicht auf über dem. Wenn wir mit dem Herrn unterwegs sind und eine Familie um uns haben, die nicht mit dem Herrn unterwegs ist, da gibt es ganz grosse Unterschiede. Riesig. Das ist einfach so. Man hat andere Schwerpunkte. Das ist ganz normal. Die Frage ist nur, gehe ich jetzt als Fromme dorthin in die Familie zurück und versuche, meine Familie zu korrigieren? Und irgendwo die Meinungen zu ändern? Kommt nicht gut. Ich merke es so wichtig. Streiten wir nicht über Meinungen. Vorsgefühl selber ist dadurch eine coole Bewegung. Die sagen sich Einheit im Essentiellen und Freiheit im weniger Wichtigen. Auch wenn es um Glaubensrichtige geht. Es gibt ganz unterschiedliche Schwerpunkte. Wir haben unseren Schwerpunkt, andere Schwerpunkte. Nur wenn jemand einen anderen Schwerpunkt hat, ist es nicht so schlecht oder besser ist. Es ist einfach anders. Und wegen dem können wir nicht einfach kehren und streiten und miteinander diskutieren. Es gibt Elemente, die gewisse Bewegungen verpassen oder verpasst haben. die sie zum Teil nachholen. Das ist ja so. Aber wegen dem heisst es noch lange, dass eine Bewegung, die das schon ergriffen hat, die anderen entsprechend verurteilen soll. Das nützt überhaupt nichts. Oder belächeln. Das Interessante ist ja lustig, das ist ja spannend. Das können wir dann nämlich anschauen. Es ist auch spannend, dass er hier sagt, nachher, der, der schon mehr gekannt hat, tut normalerweise den anderen nicht richten, sondern verachten. Das ist spannend. Und der, der noch nicht so viel gekannt hat, ist in Gefahr, den zu richten, den wir gekannt haben. Ich finde die Dynamik sehr, sehr, sehr spannend. Er wiederholt das 2-3 Mal in diesem Abschnitt und kommt immer vom gleichen Blickwinkel her. Der, der mehr gekannt hat, soll der andere nicht verachten und der, der weniger gekannt hat, soll nicht richten. Ich merke für mich spannend, das heisst, wenn ich richte, wenn ich richte, könnte ich eigentlich relativ schnell einen guten Rückschluss ziehen und sagen, könnte es auch sein, dass ich etwas noch nicht erkannt habe. Und das ist ganz, ganz ein weiser Weg, mit dem umzugehen. Ich habe sehr stark aufgehört, die Leute zu richten. Oder Bewegungen zu richten an andere Sachen. Tun wir nicht richten. Wir werden über das noch ein bisschen reden nachher, und zwar relativ intensiv, weil es kommt relativ deutlich vor. So, jetzt, konkret. Hier, der eine glaubt, der dürfe alles essen, der Schwache aber isst kein Fleisch. Ich sage jetzt, böse kommt, sind alle Veganer schwach? Nein, kommen nicht auf die Idee, das einfach so kurz zu schliessen. Das Risiko besteht, wir lesen die Bibel mit unseren eigenen Brillen. Veganer essen aus bewusster Entscheidung kein Fleisch. Und das ist eine starke Entscheidung. Hier geht es um etwas ganz, 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 ganz anderes. Warum will ich kein Fleisch essen? Fleisch hat damals wahnsinnig viel mit Götzenopfer zu tun gehabt. Der grösste Teil vom Fleisch, der damals vom Markt angeboten worden ist, war Überreste vom Opfern. Heute ist es nicht mehr so. Von dem her ist das mal relativ easy. He? Die Leute aus dieser Zeit sind aus heidnischen Brüchen gekommen und haben gewusst, was passiert und was für Ritual bei diesen Götzenopfern zum Teil abgegangen sind. Und das Fleisch übrig geblieben ist. Und wenn sie das Fleisch nachher gesehen oder gegessen haben, ist ihnen die ganze Götzenopferliturgie und alles, was damit verbunden ist, in den Sinn gekommen. Und das hat wirklich, wirklich, wirklich Stress verursacht im Leben. Und darum haben sie kein Fleisch essen. Und da ist es so, weil sie noch nicht so weit waren, zu erkennen, dass wenn man alles mit Danksagung genießt, das überhaupt keine Rolle spielt. Das heisst, es gibt ganz grosse Unterschiede dort im Empfinden. Und um das Empfinden geht es. Bei uns beim Fleisch, denke ich, ist nicht so ein Problem. Ich habe mir ein paar andere Sachen aufgeschrieben, wo ich denke, da könnten andere Themen sein, die es etwas schwieriger machen, wo der eine stärker, der andere schwächer ist. Konzert, Bars, Kino, Games, Beach, Sportanlässe. Je nachdem, was wir für einen Hintergrund haben, wo wir herkommen, können diese Sachen im einen enormen Stress auslösen, weil das an Geschichten erinnert, und all die Abstürze oder die Schwierigkeiten oder den Stress oder den Eifer vom Sport her, wo man gemerkt hat, dass er nicht gut ist. Und darum ist es in den meisten Fällen so, dass wenn jemand zum Herr kommt und aus so etwas rauskommt, dass es dann eine Zeit braucht, wo er sich solchen Bereichen entsprechend entzieht. Wenn mir es das nichts macht, wenn ich schauen kann, was ich will, aus mir keine Rolle spielt, dann kann ich nicht hergehen und einen belächeln und sagen, ich kann jetzt keine Horror-Movies schauen oder ich kann keine Blutvergiessen-Movie schauen. Oder ich kann keine Movies schauen, wo es Kind schlecht geht. Das geht halt einfach bei dieser Person nicht. Und das ist völlig in Ordnung. Das macht überhaupt nichts. Ist wichtig. Nur weil ich das jetzt kann, ist es aber nicht in Ordnung, wenn der andere kommt und sagt, weißt du was, das, was du machst, ist dann nicht in Ordnung. Das ist auch nicht in Ordnung. Und genau um das geht es. Lernen wir, mit anderen Augen anfangen zu schauen. Und wir werden nächstes Mal sehr intensiv über das reden. Es geht jetzt hier immer noch darum, dass es wirklich grosse Unterschiede gibt. Und ich finde es so interessant, ich finde es spannend, ein Kommentar, den ich von einem von meinen Studienbildern, die ich dazu brauche, ein Kommentar dort hat mich sehr hilfreich gedacht zum Thema stark oder schwach in einem Gebiet. Sie schreiben dort, unser Glaube ist stark in Bereichen, wenn wir überleben können, im Kontakt mit Sündern, ohne in ihr Muster zu fallen. Wir sind schwach in Bereichen, wenn wir müssen gewisse Aktivitäten, Menschen oder Orte vermeiden, um uns zu schützen, um unser geistliches Leben zu schützen. Es ist ganz wichtig, dass wir ein Selbstinventar machen, um herauszufinden, wo unsere Stärken und Schwächen sind. Wenn wir zweifeln, fragen. Die Frage ist, kann ich, ohne mich zu vergeben, ohne zu sündigen, das machen? Kann ich andere fürs Gute beeinflussen oder beeinflussen sie eher fürs Schlechte? Und gerade beim Letzten, denke ich, tun wir uns häufig ein bisschen überschätzen. Das möchte ich auch gerade sagen. Und gleich ist die Frage, woher kann ich gehen, ohne dass ich für mich, für mein geistliches Wohl, ein Risiko darstelle? Und das ist für jeden anders. Das ist für jeden anders. Es gibt Menschen, die können fast an allen Orten hergehen. Andere Menschen wissen ganz genau, die und die Bereiche, die muss ich meiden. Und gewisse müssen halt vor dem Beginn 3, 4, 5 Bereiche einfach meiden, weil sie merken, dass sie dann wirklich stürcheln und auf die Nase fallen und das nicht wollen. Und ich finde das ganz gut. Schauen wir auf unseren eigenen Teller und schauen wir, wo man es verleiden und wo man es nicht verleiden. Ich finde das ganz, ganz wichtig, dass wir das wirklich super abwägen. Und das für uns machen und dann nicht den anderen be- oder verurteilen, dem Ganzen innen. Oder? Weil kommt es genau das? Das kommt jetzt gerade die Aussage im Vers 4. Wer bist du, dass du einen fremden Knecht richtest? Was heisst fremden Knecht? Wie meint das der Paulus hier? Fremden Knecht, kann ich sagen, ist jeder mitgläubig. Der fremde Knecht ist der Mitgläubig, weil er ist nicht dein Knecht, sondern im Herr sein. Und das ist interessant, wenn er hier sagt, er wird aber stehen bleiben, denn der Herr kann ihn aufrechthalten. Darum sage ich, der Knecht ist einfach mein Geschwister, dein Herr. Selbst als Leiter, als Pastor von einer Church, habe ich nicht das Recht, irgendeines von meinen Schäfli zu richten. Das ist wichtig. Ganz wichtig. Das heisst aber nicht, dass ich die Schäfli nicht herausfordern darf. Das ist wichtig. Das ist ja nicht ein Richten, wenn man jemanden auf etwas aufmerksam macht und ihm weiter zu helfen, weil er gesagt hat, ich will gerne vorwärts kommen. Das ist wichtig. Es kommt auf die Haltung dahinter an, auf das Wohl, das ich füreinander habe. Tun wir unsere Geschwister die nicht richten, sondern schauen wir am besten selber auf den eigenen Teller, wie es aussieht. Und tun wir die, die noch nicht so weit sind, annehmen oder tun die, die weiter sind als ich, mehr annehmen. Das ist wichtig. Nehmen wir einander gegenseitig an. In dem Ganzen innen. Und tun nicht versuchen, das Ganze zu gewichten und zu beurteilen und abzuwägen. Dann kommt das Beispiel, das ist jetzt etwas, das ich glaube, nicht so wahnsinnig nachsteht. Der eine hat einen Tag verhöchert, der andere findet alle Tage etwa gleich. Darf man nicht vergessen, es hat der Jude mit dem Himmel, dass der Sabbat hochheilig war, und er hat es Heiden gehabt, die haben ja gar keinen Unterschied gemacht, oder? Dann hat es keine Rolle gespielt. Und das war eine Spannung natürlich. Der eine hat gesagt, warum spinnst du, machst du am Samstag so viel? Der andere, warum spinnst du, dass du am Samstag arbeitest? Hallo? Welchen Weg auch immer, oder? Und das war ein Problem gewesen. Das war immer wieder ein Thema gewesen, der Sabbat. In diesen gemischten Churches, wie man das macht. Oder? Der Vers nachher, der interessant ist, Vers sagt, alle, die es machen, ich würde noch etwas anderes sagen, sorry. Ein jeder sei seiner Meinung gewiss, steht am Schluss von dem Vers 5. Und das ist etwas, was ich auch darüber gestöchelt bin. Ja, halt, Achtung. Ein jeder sei seiner Meinung gewiss. Das ist dann nicht so schnell passiert. He? seiner Meinung gewiss sein, heisst, ich habe eine Überzeugung, die ich verankern kann. Und zwar nicht in Überlegungen, die Menschen gemacht haben oder Interpretationen von Menschen, sondern im Wort Gottes. Wenn du deiner Meinung gewiss bist, dann musst du eine Überzeugung haben, die du irgendwo im Wort Gottes kannst verankern kannst. Und wenn jetzt beispielsweise wichtig ist, den Sabbat richtig einzuhalten, weil das im Wort Gottes für ihn persönlich so findet, ist das völlig ironisch. Der findet Dutzende von Bibelstellen für das. Absolut. Völlig ironisch und auch richtig. Wenn jemand anderes findet, ich will jetzt einfach keine Schweine essen, das ist völlig in Ordnung. Absolut. Es gibt genug Bibelstellen, die sagen das. Ein anderer findet, ich nehme nur 1. Korinther, Apostelgeschichte 15, ich esse einfach kein Blut. Wenn einer Blutwurst isst, bin ich ehrlich, der möchte wissen, wie er das entsprechend sauber beleidigt. Ich verurteile ihn wegen dem nicht, aber wenn du deiner Meinung gewiss bist, wenn es ums Blutwurst essen geht, bin ich gespannt. Bin ich sehr gespannt. Spürt ihr mich? Oder? Einer, der das macht, der darf das machen, wenn er keinen Stress hat mit dem. Ich hat Stress mit Blutwurst essen. Wenn ich mehr Blutwurst esse, ist mir das gleich. Aber ich würde nie Blutwurst essen. Nie. Der sagt, kein Blut, vergiss es, mach ich nicht. Ist für mich ein No-Go. Für einen anderen, wenn er das mal verleiden will oder ihn erkannt hat, die sagen, sie sind wieder so böse, so frech bin ich wieder. Dann... Der halt, ist auch in Ordnung. Wegen dem wird er nicht entsprechend stürchen in seinem Glauben. Und gleich denke ich für mich, da möchte ich zwingend spielen. Ein paar wenige Sachen, die dort in der Apostel ist, die möchte ich doch einhalten. He? Da gibt es x Ebenen, wo der eine ein bisschen enger sieht und der andere ein bisschen weiter. Wegen dem tun wir den anderen nicht verurteilen. Aber ab und zu herausfordern, warum. Das ist mir wichtig, wenn wir eine Meinung haben, dann müssen wir auch herausgefordert werden. Ich lasse mich auch gerne herausfordern bei meinen Meinungen. Ja, warum glaubst du das? Wie willst du das begründen? Wie willst du das verankern? Warum machst du das so, wie du es machst und nicht anders? Das ist völlig in Ordnung, wenn man hören will, was der andere denkt. Wenn man dann versucht, einem anderen seine eigene Meinung zu überstülpen, dann ist es nicht ganz so angenehm. Das habe ich schon ein paar Mal erlebt, wo Leute kommen, gefunden, ja, wie machst du das mit diesem Bereich? Ja, weißt du, aber... Der einzige Grund, ich will ihnen sagen, dass sie das, was ich mache, nicht gut finden. Okay, okay. Wenn jemand zu mir kommt und mir sagt, Marc, ich glaube, du sollst daran arbeiten und jemand ist, der mich gerne hat, der gibt es einen Haufen. Ich höre nicht alle von denen, aber denen, die ich will, höre ich und dann ändere ich. Dann mache ich Zeug anders. Wir haben so keine Kinder, wir haben alles auf den Kopf gestellt, als wir in Amerika waren. Alles auf den Kopf gestellt. Meinungen ändern ist überhaupt kein Problem. Ist wichtig. Aber nur dort, wo wir merken, der kommt, meint es gut mit mir. Und der kommt, will mir etwas beibringen. Und das ist mir wichtig, wenn Menschen neu daherkommen, dann gehen wir jetzt nicht her und sagen, los mal, schön bist du da, Bella, aber ruck jetzt mal, das ist der Katalog, wo du bis ins Jahr musst begriffen haben. Machen wir nicht. Nein. Hallo? Es geht doch um die Liebe, es geht ums Gegenüber. Und gewisse Sachen werden ändern. Die meisten, die hier hocken, haben innerhalb der letzten x Jahre ihre Meinung zu Themen geändert. Nicht, weil ich gesagt habe, du musst, sondern ich dachte, das klingt doch noch clever. Ich glaube, das funktioniert besser, ich probiere es mal. Es ist eine andere Welt. Aber wenn jemand neu kommt, dann kommt er neu, dann ist er neu, dann darf er einfach übertrieben gesehen noch fast alles glauben, was er glauben will. Mit der Zeit werden wir merken, dass gewisse Bereiche offensichtlich nicht unbedingt gerade in Gunst vom Ersten. Also lassen wir sie fallen. Ist doch kein Problem. Freiheit. Können zu kommen mit allen schrägen Überzeugungen. Das muss sein. Was auch klar ist, dass wir nicht jedem das Pult geben, mit seinen Überzeugungen zu teilen. Das ist etwas anderes. Aber jeder soll kommen können, wie er ist. Und dann schauen, okay, wie sieht das aus? Und das war offensichtlich dort eine Herausforderung. Das ist auch hier zum Teil eine Herausforderung. Nicht in dem Mass, wie es die Römer hatten. Bin überzeugt. Und gleich ist es eine. Und an dem müssen wir schauen, dann können wir arbeiten. Schauen, wie es aussieht von dem her.
Der Paulus kommt hier mit so Alltagsfragen. Ich merke, wie das ist der Alltag, der hier beschrieben ist. Und hier, bei den Römern war anscheinend das Problem mit dem Fleisch und den Tag. Und nachher, wenn man so in ihre Kirchengeschichte zurückschaut, das ist dann mal die Phase vom Rock gekommen, und dann ist die Phase vom Schnauz gekommen, und dann ist die Phase gekommen, ob die Frau überhaupt den Frieden da vorne oder nicht. Und so weiter. All diese Meinungen. Und was hier der Paulus sagt, ja, haben eigentlich nicht alle gelesen, gehen wir in der Geschichte. Ja. Und wir aufpassen, dass wir es wirklich lesen. Wir haben so schnell das Gefühl, dass überhebe. Ich glaube, eben das, was der Marx sagt, ist manchmal nicht mal das Richten, sondern so. Das reicht schon.
Ja. Das ist aber das Verachten.
Aha. Ein bisschen von oben herab. Und so können wir nicht andere Denominationen nennen, so können wir nicht zusammenarbeiten. Und so halten wir uns auf Nebenschauplätzen vom Glauben auf. Kapitel vorher sagt er, die Liebe erfüllt alles. Und mit der Liebe kann eine andere Meinung so etwas bereichernd sein. Das bringt Farbe ins Reich Gottes ein. Hey, Jesus hat schon so verschiedenste Menschen über das Kreuz in die Freiheit gebracht. Und die laufen nachher nicht alle auf dem gleichen Weg. Und was der Paulus hier sagt, muss ich sagen, ist Psychologie recht hochstehend. Er sagt ganz klar, hey, wir haben andere Geschichten. Der eine ist auf dem, ist im Kräuterwäldli aufgewachsen und der andere auf dem Schlachthof. Weil er isst doch mehr Fleisch. Was auch immer, unsere Geschichte prägt uns. Und unsere Geschichten haben uns ganz, ganz verschieden geprägt. Und hier ist wirklich die Frage, sind wir fähig, Menschen einfach gerne zu haben? Sind wir auch fähig, wirklich mit anderen Denominationen, die andere Schwerpunkte haben, unterwegs zu sein? Ich war gerade letzte Woche in der Kirche vorher, da zu reden, wo der Johann ja so gerne singt in der Kirche. Da war beschlossen, da sind wir noch zu den Probefahrern den Schlüssel holen. Und dann hat er gesagt, ich komme auch gerade über. Und dann hat der Johann gesungen und ich habe eine Stunde lang mit der Probefahrer das beste Gespräch gehabt. Sie hat mir erzählt, ich habe ihr erzählt und ich habe gemerkt, das geht nicht, wenn wir uns, wenn ich mich jetzt an Punkten aufhalte, die die Landeskirche unterscheiden von uns. Da gibt es Details, wo wir ganz sicher nicht genau die gleiche Überzeugung, nicht viel. Aber wenn wir da jetzt würden, wie sagt man noch einmal, den Nadel auf den Kopf
Nadel im Heuhaufen suchen.
Nadel im Heuhaufen würde suchen, würden wir sie finden. Aber ist doch gar nicht nötig. Es kann das beste Gespräch vor Wochen werden. Wir sind froh und glücklich, alle wieder heimgegangen. Und so, so wichtig, tun nicht mit den Leuten über irgendwelche Meinungen diskutieren. Sondern werden parat, Menschen wirklich gern zu haben. Menschen gern zu haben, dann haben wir alles erfüllt. Vorher steht das Kapitel vorher. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Und so viel an euch liegt, habt mit jedem Mann Frieden. Und ich merke immer wieder, auch wenn ich mich einmal so mit meinen Schulkollegen oder so treffe, wir haben so ein Gruppe, sind alle gläubig, alle ganz an einem anderen Ort. Und wenn ich mit diesen vier treffe, mit der Zeit weisst, welche Themen du wirklich jetzt nicht gerade musst auf den Tisch bringen. Das weisst du einfach und das musst du spüren. Das ist auch ein Prozess vom Älterwerden. Im Glauben. Hier spüre ich, was ich nicht muss. Und wenn ich mich mit denen treffe, gibt es wie zwei richtig. Entweder wir haben einander wirklich gern, sind mega froh über die Freundschaft, ermutigen einander und sie wird dann super oben. Oder wir suchen die Nadel im Heuhaufen. Und ich gehe heim und fühle mich daneben. Ja, vielleicht meine Meinung können sagen. Aber solange mich niemand fragt, was sie auch nicht mehr wissen und solange braucht er sie auch nicht für sein Leben. Also spare mir doch den Aufwand und habe die Menschen einfach gern. Und gleich eine Überzeugung zu haben. Ich merke auch, der Puls ist so klar. Aber sein gleich gewiss, weisst, warum du was glaubst. Du musst nicht einfach Meinungen übernehmen. Sondern überlege mir, von wo habe ich meine Meinung? Ist sie in der Bibel gegründet? Frage ich ab und zu jemanden, bin ich mit dem Ferrari oder mit dem Traktor unterwegs? Weil ich es selber nicht spüre. Und bin ich mir gewiss über dem, was ich glaube? Und auch wenn meine Gewissheit 100% ist, muss ich es niemand anderem aufzwängen. Und tue ich nicht. Ich merke auch hier, der Paulus definiert, das hat mich noch interessant gedacht, welcher ist schwach, der, der kein Fleisch isst, ist schwach, der, der Fleisch isst, ist stark. Aber es hat der Marc schon gesagt, man hat Tendenz, manchmal zu meinen, wir sind immer auf der starken Seite. Vor allem, wenn wir 100% überzogen sind von etwas und wissen, wo wir es finden in der Bibel. Aber sind wir dort auch wirklich bereit, die Meinung noch einmal zu hören? Auch von jemand anderem. Ja, warum bist denn du auf diese Überzeugung gekommen? Wirklich wichtig. Einfach noch einmal herhören. Und nachher auf dem Heimweg, wenn du allein im Auto hockst, mit dem Herrn abmachen, nein, ich bleibe bei dem, was ich habe. Ich bin gewiss in dem. Und sonst muss man etwas anderes sagen. Gewiss in meiner Meinung. Aber die anderen Menschen wirklich gerne haben. Und nicht ihnen meine Meinung verkaufen. Und mich immer wieder von aussen lassen. Auch ein Stückchen definieren. Wieder mal gehen und sagen, hey, was denkst du? Bin ich am Laufen? Oder bin ich am Schlafen? Was auch gerade das Kapitel vorher kommt. Der Schlaf vom Gerechten oder eben nicht der Gerechte.
Absolut, genau. Sind wir uns halt gespürter? Versteht ihr, was wir sagen wollen? Jetzt kommt noch ein dickes Kapitel. Es hat noch zwei, ich weiß gar nicht, ob ich durch mal mit allem nicht tun. Hei, hei, hei. Machen wir auch noch weiter. Vers 7 und 8. Unser Keiner lebt sich selber, keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir dem Herrn. Darum, wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Hui. Was heisst das? Ich sage jetzt, lebendig und tot, du bist dem Herrn sein Sklave. That's it. Das ist es. Das ist wichtig. Das ist eine relativ krasse Aussage, aber das ist genau das, was da steht. Wenn ich lebe, dann lebe ich für den Herrn. Wenn ich sterbe, sterbe ich auch für den Herrn. Das heisst, eigentlich, habe ich gar nichts zu sagen. Ist noch ein bisschen krass, hey? Aber es ist genau das, was es ist. Und was mich fasziniert bei diesen Männern, die ich das lese, die haben genau das verstanden und gesagt, ich habe nichts zu sagen, aber ich mache das, was der Herr sagt. Und was passiert ist durch die Mann und Frauen, ist absolut spektakulär. Aber Hunderttausende von Menschen werden geheilt und gerettet. Die meisten Beschreibungen sind jetzt, die siebenstellige Zahlen von Menschen auch gerettet sind. In die Millionen. Und was mich fasziniert, solange sie sagen, Herr, es gehört alles dir, läuft es extrem gut. Und gewisse haben in gewissen Bereichen gesagt, nein, da bin ich jetzt der Chef. Fertig. Ob wir leben oder sterben, wir sind im Herrn seine Sklaven. Ist eine extrem krasse Aussage. Wirklich krasse Aussage. Und ich wage jetzt behaupten, wir haben ein riesengroßes Element, das Selbstbestimmungsrecht in unserem Leben. Das heisst nicht, dass wir unseren Job auf Geld herkommen und erwarten, dass der Herr sagt. Das ist nicht das. Es geht darum, mit was für einer Haltung mache ich, was ich mache. Da kommt mein Lieblingsvers in diesem Zusammenhang, ist Kolosser 3, Vers 23. Hängt immer an meinem Monitor. Alles, was ich tue, das auf den Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Das ist genau das Gleiche. Alles, was ihr tut, nicht ihr Kirche am Sonntagmorgen. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Was ist mein Schwerpunkt? Was ist meine Haltung in dem Sinn, wenn es darum geht, im Leben zu laufen? Das heisst nicht, dass ich kopflos umherschwirre und darauf warte, dass der Herr mich irgendwo nimmt und dann irgendwo herschreist. Nein, aber ich überlege mir permanent, also ich sage nicht, dass ich das mache, aber das wäre die Idee. Ich überlege mir permanent, Herr, läuft das richtig? Stimmt meine Haltung, meine Arbeitskollegen gegenüber? Ist meine Art und Weise, wie ich rede, richtig? Widerspiegelt die das, was du willst? Fahre ich so Auto? Die kennen mich. so viele Möglichkeiten, gerade für mich jetzt, gerade zum Weiterkommen. Und genau um das geht's. Genau um das geht's. Und ich werde dazu einen interessanten Abschnitt lesen, wo Jesus in der Bergpredigt ausführt. Ich finde das echt ganz, ganz spannend. Matthäus 6, 25 bis 33. Darüber könnt ihr selber ein paar Predigten machen, ich werde es nur vorlesen. Ihr könnt euch selber noch ein bisschen Gedanken machen dazu, dann auch. Darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in den Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Die Frage ist ja schon eine rhetorische Frage. Ja, wir sind, sorry, nicht persönlich, aber die sind nicht ganz einfach wert wie mir. Genau. I'm very sorry. Wer ist aber unter euch, der seiner Länge eine Elle zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist, wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, dass es auch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er dann nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, wo wollen wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr alles essen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der Morgentag wird es seine Sorgen. Ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage habe. Der Abschnitt sagt genau das Gleiche wie Vers 6, 7 und 8 dort. Was zermalmst du dir dein Kopf, dein Kopf und dein Denken? Und sagst, oh, was könnte man essen, trinken, was sollte man noch hier, was sollte man jenes noch, und hier noch, und hier und dort und dort. Hallo, spielt keine Rolle, der Herr schaut einen Weg. Und zu diesem Thema hat es so ganz interessante Geschichten bei den Mann und Frauen gegeben, wie der Herr eben einen Weg schaut. Wenn Menschen ihr Herz im richtigen Ort positionieren. Und zwar mit grossen Sachen, mit riesigen Beträgen zum Teil. Positionierung vom Herz ist entscheidend. Positionierung vom Herz ist entscheidend. Wenn wir uns für den Herrn entscheiden, entscheiden wir uns für eine Sklaverei beim Herrn. Das ist mir wichtig. Das klingt ein bisschen krass. Ist auch vielleicht ein bisschen krass. Aber etwas dürft ihr nicht vergessen. Ihr habt es vorhin gehört. Das ist etwas anderes. Der Herr weiss, was wir brauchen, bevor wir ihn bitten. Unser Meister ist perfekt. Unser Meister ist sensationell souverän. Unser Meister ist die Liebe in Person. Und eigentlich sind wir die Dümmsten, wenn wir uns nicht zu 100% dem hergeben. Der weiss ja alles, was ich brauche. Der weiss ja genau, was ich nötig habe. Der hat mich so gern, wie die ganze Welt zusammen nicht. Also mache ich mich doch zu seinem Sklaven und sage, Herr, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Das ist es. Der weiss es so genau, was gut ist für uns. Er ist so sensationell gut. Warum komme ich denn auf die beschissene Idee, ich sage es absichtlich so, böse weiss es, immer denken, ich muss selber für mein Wohl suchen. Es ist ganz sicher nicht ein Zehntel so gut, wie das, was der Herr für uns parat hat. Wir haben keine Chance, gegenüber mal gegenwärtig souveränen Gott etwas nur halbwegs annehmen, es ein bisschen gleich gut zu machen. Vergesst es einfach. Also mache ich mich doch zum Sklav vom Herr. Mache ich mich zu seinem Sklav und mache, was er sagt. Und wie er sagt, das ist ein Riesenthema, da gäbe es einen Haufen zu sagen, das nehmen wir jetzt weg. Was sicher ist, wir haben gesagt, die Meinung, die du hast, idealerweise super verankert im Wort Gottes. Das hilft ganz, ganz, ganz fest. Genau. Ich werde den nächsten Vers noch anschauen und nachher den Rest machen wir das nächste Mal. Ich werde das noch erklären, weil das noch interessant ist. Wenn man es liest, ist es gleich noch irritierend. Vers 9. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Warum sollte der Herr, Jesus Christus, Herr sein über Tote und Lebende? Das hast du mal überlegt. Nein, hat er auch nicht. Ich bin aber ziemlich drüber gestürchelt. Ich kann euch schon sagen, warum. Wir haben Tote und Tote Lebende. Ich möchte das wirklich ausführen. Und es hat lebende Tote und lebende Lebende. Es gibt vier Sorten von Menschen. Mir gibt es nicht. Der, die leben, der, die sterben, da gibt es zwei Kategorien bei beiden Orten. Die der Herr haben und die der Herr nicht haben. Und zwar bei den Toten und bei den Lebenden. Das sind die lebenden Toten, die gestorben sind und gleich leben. Und über die, die der Herr auch Herr sein, das ist mir wichtig und ist auch Herr. Darum ist er über Lebende und Tote der Herr. Ein Mensch, der im Herr stirbt, ist zwar leiblich tot, aber lebt trotzdem im Geist weiter. Das sind eben die lebenden Toten. Und die toten Lebenden sind die, die auf dieser Erde leben, die der Herr nicht haben. Und die toten Toten, die sind ganz tot. Und die lebenden Leben, die leben ganz. Oder eben fast ganz. Es kommt darauf an, wie fest, dass wir zum Sklave machen vom Herrn. Je mehr Sklave, desto mehr Leben. Darum Überlebende und Tote der Herr. Können Sie sich aber für was, für den Toten? Das macht keinen Sinn. Mal, es macht aber sehr viel Sinn, weil die Toten auch im Nennen der Toten lebenden Zustand sind. Darum ist es so wichtig, dass er auch gestorben ist und wieder auferstanden ist. Und wenn ihr nicht rauskommt, können wir gerne darüber reden, das ist kein Problem, aber das machen wir nicht jetzt. All die Lizenzierung machen, werden ganz sicher mit diesem Thema konfrontiert. Oder in der theologischen Weiterbildung, ja, für uns Zeichen. Jesus Christus ist Herr über die Lebenden und die Toten. Ganz wichtig. Und ich merke, ich werde der Herr. Und Jesus Christus war ja sensationell. Paradebeispiel, Ehebrecherin. So ist Jesus Christus. Die Frau ist jetzt definitiv falsch gelaufen. Da müssen wir nicht darüber diskutieren. Das ist eindeutig, das Wort Gottes ist absolut klar in dieser Hinsicht. Da gibt es keine Diskussionen. Da muss auch niemand mit mir argumentieren. Ja, aber ich denke, das ist etwas ironisch. Sag ich, weißt du, was ich mache? Das Wort Gottes ist doch nicht. Da gibt es tausende von Bibelstellen, fast. Wirklich gibt es extrem. Also, eindeutig, die Frau ist schief verstanden. Wirklich falsch. Wirklich in der Sünde. Wirklich da. Wie ist Jesus also hergegangen? Die Frau, die hat Ehebruch gemacht. Jetzt steinigen wir sie nach dem Gesetz. Was hat Jesus gemacht? Nichts gesagt zu dem. Hat sie nicht verurteilt. Er hat absolut Recht und Macht gehabt. Absolut. Im Worten sind absolut Recht und Macht gehabt dazu. Er schreibt etwas in den Boden. Steht auf und sagt, wer unter euch ohne Fehler ist, soll anfangen Stein rühren. Schaut ab und steigt wieder in den Boden. Wo er aufsteht, ist kennen wir da. Und dann fragt er sie, haben sie dich nicht verurteilt? Nein, das tue ich auch nicht. Hey, hallo, das ist etwa Gnade. He? Aber er sagt etwas auch noch. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Und genau um das geht es bei dem, was ich vorhin gesagt habe, wenn wir Leute herausfordern. Gehe hin und sündige vor und hinfort nicht mehr. Aber vorher haben wir sie nicht verurteilt. Genau so wird ich sein. Genau so wird ich unterwegs sein mit den Menschen. Nicht verurteilen, aber absolut klar. Werden wir zu Menschen, die so laufen, wie Jesus Christus gelaufen ist? What would Jesus do? Das ist fast immer die richtige Frage. Werden wir zu Menschen, die so miteinander umgehen, wie Jesus Christus mit den Ehebrechern umgegangen ist? Und allen anderen auch, die irgendwo schief gestanden sind und hey wollen hören. werden wir zu solchen Menschen. Amen.